Herzlich willkommen zur Folge 13 unseres Podcasts Wieler Formulare. Heute vom DSAG Jahreskongress 2024 in Leipzig und es dreht sich alles um das Thema E-Rechnung. Und ich habe einen besonderen Gast auch eingeladen, einen echten Experten im Bereich E-Rechnung und zwar den Philipp Liegel von der Ecosio. Viel Spaß beim Zuhören.
We Love Formulare, der SAP-Formular-Podcast mit Frank Engert und Michael Keller.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 13 unseres Podcasts We Love Formulare. Diesmal zu einem speziellen Thema an einem speziellen Ort, würde ich sagen. Wir befinden uns auf dem DSAG-Jahreskongress 2024 in Leipzig. Und wenn ich sage wir, ich habe einen Gast dabei, logischerweise, ich werde nicht alleine reden, den Philipp Liegel. Hallo Philipp, wie geht's dir?
Hi Frank, mir geht's ganz, ganz hervorragend. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich irrsinnig, heute hier zu sein und mit dir ein paar Gedanken zu teilen rund um das Thema elektronische Rechnung.
Genau, elektronische Rechnung, das ist auch schon der Kontext, in dem wir uns heute bewegen wollen. Bevor wir ins Thema gehen, würde ich sagen, wir stellen uns beide vielleicht nochmal vor, weil die Hörer uns ja nicht unbedingt kennen, die da draußen sitzen. Auch nochmal kurz zur Situation. Wir sitzen hier in der sogenannten Podcast-Lounge. Von außen sieht es aus wie eine Sauna. Von innen ist es ein akustisch optimaler Raum wahrscheinlich für uns. Und wir haben ein paar Zuhörer draußen sitzen, die live zuhören. Und alle anderen hören die Aufzeichnung jetzt wahrscheinlich. Mein Name ist Frank Engert. Ich bin einer der beiden Vorstände der Software AG. Wir sind Experten im Output-Management und demzufolge haben wir auch mit dem Thema E-Rechnung zu tun und Erfahrung.
Ja, ich von meiner Seite darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Philipp Liegel. Ich bin einer der Mitgründer der Ecosio GmbH und dort auch einer der Geschäftsführer. Das klingt jetzt gleich so wie dann so nach Excel und Golfplatz. Das bin ich nicht, im Gegenteil. Ich bin also für eher technischere Themen verantwortlich, unter anderem eben für die elektronische Rechnung. Und dort im Speziellen in Verbindung mit SAP ERB und SAP S/4HANA. Also ich sage immer ganz gerne, ich trage auch mit Stolz die ABAP-Gummistiefel. Und insofern ja, freue ich mich da halt ein bisschen was darüber zu erzählen.
Das ist ein schönes Bild mit den ABAP-Gummistiefeln. Ich bin ja tatsächlich auf dem Golfplatz unterwegs, aber wirklich aus Spaß am Spiel. Und die ABAP-Gummistiefel habe ich auch gelegentlich mal an. Also von daher, das passt, glaube ich, ganz gut zusammen. Thema elektronische Rechnung, wir haben es schon angeteasert. Wollen wir vielleicht erstmal aufklären, was ist überhaupt eine elektronische Rechnung, Philipp?
Ja, gerne. Was ist die elektronische Rechnung für uns? Wir verstehen unter einer elektronischen Rechnung einen strukturierten, maschinenverarbeitbaren Beleg, der vollautomatisch von einem System zum anderen System gesendet wird, ohne dass es einer menschlichen Interaktion bedarf. Damit habe ich eben eine hundertprozentige Automatisierung. Und ich habe eine sehr schnelle und sehr, sehr fehlerreduzierte, um nicht zu sagen, fehlerfreie Kommunikation. Was wir also vermeiden wollen, ist der sogenannte Medienbruch. Bruch ist nie gut. Spielabbruch, weil du Golf gesagt hast, oder Beinbruch oder ähnliches. Hier meint der Medienbruch, dass wir beispielsweise aus einem PDF, das ja nicht strukturiert ist, das ist zwar elektronisch, wieder einen Beleg im SAP machen müssen oder noch schlimmer aus dem Papierdokument wieder einen SAP-Beleg, das wollen wir nicht. Wir wollen eben, dass die Systeme automatisch miteinander reden, dass wir automatisieren. Da hilft uns die elektronische Rechnung. Das ist genau der richtige Schritt und das richtige Mittel dafür.
Ja, aber das heißt ja, dass der Status quo heute in Unternehmen oftmals eben noch das ist, was du beschrieben hast. Ein PDF wird eingescannt vielleicht, OCR-Texterkennung oder, also ich habe ein PDF oder es wird ein Zettel eingescannt. Das ist ja eher das Thema mit dem Scannen, ne?
Ganz genau, man hört also bei vielen, ja, der Rechnungseingang ist bei uns eh automatisiert, kein Problem, die FI und die MM-Seite, das sind wir super aufgestellt und wenn man dann genauer nachfragt, ja wie läuft es denn, ja da gibt es eine OCR, nicht dass das Ding schlecht ist, das möchte ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber es ist eben aus einem nicht strukturierten Beleg wieder einen strukturierten Beleg machen. Und man hat typischerweise immer eine gewisse Aussteuerungsquote. Das ist, weil das Papier zerknuddelt ist oder weil irgendwo ein Zeilenumbruch da ist, der nicht erkannt werden kann. Und dann ist auch immer die Frage, auf welcher Detailebene erkenne ich denn bei der OCR? Auf Kopfebene, also sprich, wer hat mir die Rechnung gesendet oder vielleicht auf der Detailebene, was ist denn auf der Artikelebene gesendet worden? wenn das Ganze als XML daherkommt, hundertprozentig perfekt und eindeutig identifiziert. Das wird halt beim PDF tendenziell schwer. Vor allem, wenn es heterogene Lieferanten sind, unterschiedlichste Lieferanten, Spot-Buying, nicht immer derselbe, der mir die Rechnung schickt, etc.
Mhm. Ja. Also das Thema E-Rechnung ist ja jetzt nicht unbedingt neu. Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie sich das Thema in den letzten Jahren entwickelt hat?
Ja, sehr gerne. Also prinzipiell glaube ich, dass es zwei große Trends gibt, die wir hier sehen. Der eine Trend ist die intrinsische Motivation. Alles, was wir heute am Körper tragen, alles, was in unseren Autos verbaut ist, alles, was wir irgendwo im Handel, bei der Edeka, bei der Rewe und so weiter im Regal rausnehmen, das geht über elektronischen Datenaustausch. Bedeutet also die Bestellung, die Lieferung und eben auch die Rechnung dazu, die wird voll elektronisch ausgetauscht. Geht auch nicht anders. Also ich kann einen Handelskonzern nicht führen, ich kann einen Automobilkonzern nicht führen, wenn das Ganze nicht vollautomatisch und elektronisch läuft. Das heißt, das ist einmal der eine Anspruch an die Automatisierung. Und der andere, das ist der stärkere, ist die extrinsische Motivation. Irgendjemand anders sagt mir, dass ich es tun muss. Also ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, Frank, ich zahle nicht gern Steuern, aber ich zahle meine Steuern, also das will ich jetzt da nicht sagen, quorum publico, aber wir zahlen Steuern, weil wir müssen. Und ähnlich ist es auch bei den E-Rechnungsmandaten, die Bundesrepublik will es oder die Republik Frankreich will es, dementsprechend müssen wir es erfüllen. Und dieser Antrieb ist natürlich ein viel, viel stärkerer, weil er eben kein nice to have ist, sondern ein must have. Und weil er auch Industrien jetzt quasi abdeckt, die sonst nicht so tendenziell automatisiert sind. Also Automotive, Handel und Bekleidung und so weiter, die werden nach wie vor natürlich auf die elektronische Rechnung setzen, aber die wird jetzt wirklich in die Breite kommen. Und das schafft eben in dem Fall nur das Gesetz.
Genau. Also wir sind ja hier auf dem DESAG-Jahreskongress, auf dem deutschsprachigen, dementsprechend beschäftigt uns natürlich so der Dachraum vor allem, ne? Deutschland, Österreich, Schweiz. Wie sieht es denn da jetzt mit den gesetzlichen Vorgaben aus, wenn wir mal auf Deutschland zum Beispiel schauen? Da entsteht ja jetzt schon eine gewisse Notwendigkeit, ne?
Ja, ganz genau. Ja, also Europa und was die gesetzlichen Vorgaben betrifft, es ist ein bisschen ähnlich wie mit den politischen Systemen und den Sprachen. Es herrscht ein hohes Maß an Heterogenität. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Zugänge. Jeder will ein bisschen wie Italien sein. Die haben am 01.01.2019 mit der elektronischen Rechnung begonnen, sind, wenn man so möchte, mit der Axt in den Wald gegangen und haben alles bisherige abgeschafft. Es gibt kein PDF, es gibt kein Papier. Alles muss über das zentrale System ausgetauscht werden. Und das hat einen klaren Grund. Man möchte eben den Umsatzsteuerbetrug bekämpfen. Dann gibt es in weiterer Folge die europäische Richtlinie in Richtung elektronischer Beschaffung. Das heißt, wenn öffentliche Behörden Rechnungen entgegennehmen, dann müssen sie diese in der EN16931 entgegennehmen können. In Deutschland auch bekannt unter X-Rechnung. Das hat vielleicht den einen oder anderen in den letzten Jahren begleitet. Stichwort zentraler Rechnungseingang des Bundes, wenn man als Ministerium fakturiert, dann die Bundeswehr und so weiter, die wollen jetzt schon elektronische Rechnungen haben.
Ja.
Und dann gibt es natürlich in den Ländern selbst, wenn wir Richtung Polen schauen oder Richtung Ungarn schauen, immer wieder Insellösungen. Das, was die Polen machen, hat nichts mit dem zu tun, was Italien macht, hat nichts mit dem zu tun, was Ungarn macht und so weiter. Wir haben zumindest, was Deutschland und Frankreich betrifft, aber auch Spanien in weiterer Folge, jetzt eine klare Tendenz, dass die EN16931, das also bei der X-Rechnung auch oder was X-Rechnung auch darstellt, dass die jetzt am Vormarsch ist und immer mehr verwendet wird. Und dann gibt es noch eine weitere Initiative, VAT in the Digital Age oder kurz VIDA, die vorschreibt, dass jede Cross-Border-Transaktion ab 2030, möglicherweise 2032 vom Rechnungssender und vom Rechnungsempfänger gemeldet werden muss. Also man könnte auch sagen, dass hier ein bisschen über die Hintertür, Gott sei Dank hört uns ja keiner zu, die E-Rechnung verpflichtend in der EU eingeführt wird durch die EU. Das sind so ein bisschen die Tendenzen, die wir sehen. Das ist mal nur die europäische Perspektive. Also international ist nochmal eine ganz andere Ansage in den verschiedenen Ländern.
Ja, jetzt hast du das Stichwort schon gegeben. Wie sieht es denn international aus? Also wenn man, ich meine, Europa ist ja auch schon international, EN16931 und 931 hast du ja schon gesagt. Aber wie läuft es denn außerhalb von Europa, wenn man nach Südamerika zum Beispiel schauen oder Indien oder nach Asien?
Ja, also prinzipiell der Trend in Richtung elektronische Rechnung kommt klar aus dem lateinamerikanischen Raum, wo man historisch gesehen immer schon mit großen VAT-Gaps zu kämpfen hatte. Also es wird einfach zu wenig Steuer abgeliefert für das, was an Handel betrieben wird. Und dort wurden schon sehr früh verpflichtende elektronische Rechnungssysteme eingeführt. Italien haben wir ja schon genannt, war eines der ersten Länder, die das Europa oder in Europa verpflichtend eingeführt haben. Auch die Nordics mit Skandinavien, Norwegen, Dänemark und so weiter waren sehr früh was dran, was die elektronische Rechnung betrifft. Und jetzt ist es eine richtige Welle. Also wenn wir in den Nahen Osten schauen, Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, aber auch in Afrika, Ägypten, Kenia, Südafrika, die in Richtung E-Rechnung gehen. Mhm. Und der Asia-Pacific-Raum mit Australien, Neuseeland, Malaysia, Japan, Indien hast du schon genannt oder auch China, bewegen sich alle sehr, sehr schnell und in großen Schritten in Richtung elektronische Rechnung. Mhm. Und teilweise halt auch in einer ganz anderen Dynamik als wir. China zum Beispiel hat nicht nur Tax Determination based on Invoice, sondern Tax Determination based on Big Data. Also quasi, wenn Big Brother alles weiß, dann weiß er auch, was zu versteuern ist oder wer an wen was geliefert hat. Das sind also wiederum Tendenzen, die bei uns schwierig werden durch entsprechende gesetzliche Vorgaben, was Datenschutz betrifft und so weiter. Aber es zeigt schon ein bisschen, in welche Richtung das Ganze auch geht. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, warum interessiert uns das? Wir sitzen eh in Europa, aber wir sind ja hier am DSAG-Kongress, am deutschen SAP, bei der deutschen SAP-Anwendergruppe und Deutschland ist ein exportorientiertes Land. Das heißt, sehr, sehr viele deutsche Konzerne und Unternehmen haben Niederlassungen und sobald du eine Niederlassung hast in einem Land, bist du zu 100% subject to that mandate. Das heißt, du musst es erfüllen. Mhm. Da liegt halt die große Herausforderung, weil so ein typischer großer deutscher Mittelständler hat dann doch einiges an Mandaten, die es abzudecken gilt.
Ja, genau. Vielleicht, um das nochmal ein bisschen konkret zu machen, also wir reden ja von dem XML, wenn wir über E-Rechnung sprechen, jetzt technisch gesehen, ja, da meint man ja als Informatiker, ja cool, kann ich automatisch auslesen und da schaue ich halt mal rein, was ist denn da? Ne? Jetzt weiß ich halt zum Beispiel von Polen, dass du da eigentlich Polnisch können musst, weil die Begriffe halt nicht auf Englisch stehen, sondern auf Polnisch. Ne? Also das sind so Dinge, die einem, glaube ich, erst bewusst werden, wenn man sich so richtig dann damit im Detail beschäftigt. Ne?
Ja, das ist in der Tat leider so. Da sieht man so allerlei da draußen. Man möchte meinen, wenn man jetzt so aus einem Informatik-Hintergrund kommt, das ist ja Gott sei Dank alles Englisch, auf das haben wir uns geeinigt. Das ist auch das Markup im XML. Englisch, das sind die Attributnamen. Englisch, dem ist aber nicht so. Wenn man Richtung Italien schaut, Richtung Polen schaut, du musst also die Landessprache verstehen, sonst hast du keine Chance, dich dort irgendwie vorzuhandeln, weil du die Semantik nicht kapierst. Also steht nicht Invoice Number oder Issue Date, was, glaube ich, ja jeder verstehen würde, sondern das polnische Äquivalent oder das italienische Äquivalent. Und das macht halt die große Herausforderung aus. Es hat immer so einen Lokalkolorit, wenn ich so sagen darf.
Mhm. Genau, also das ist, denke ich mal, das eine. Ne? Das andere sind dann auch noch so die Übertragungswege, Stichwort PEPPOL zum Beispiel, ne? da kommen wir gleich noch drauf. Was sind denn so aus deiner Sicht die größten Hürden für Unternehmen, wenn es jetzt um die Anpassung geht, die da pro Land vorgenommen werden müssen?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, der erste und wichtigste Punkt ist der, sich mal die Frage zu stellen, bin ich überhaupt ready? Und bin ich überhaupt ready, beginnt typischerweise bei den Stammdaten selbst. Mhm. Also der Informatiker sagt immer gerne, shit in, shit out, wie es so schön heißt. Und wenn du also deine Stammdaten nicht in Ordnung hast und sauber gepflegt hast, dann wird am Ende keine korrekte Rechnung rauskommen. Und der erste große Schritt ist mal im Rahmen des Invoice Readiness Checks über die Debitoren und Kreditoren oder Business Partner Daten drüber zu gehen, auch über die Materialdaten oder entsprechende Routing-Daten wie PEPPOL-ID und ähnliches und sicherzustellen, dass ich alles das habe, was ich auch wirklich brauche für das Land. Das Weitere ist dann ein Mapping der entsprechenden Kennzeichen. Ich habe vielleicht Steuerkennzeichen, weiß nicht, V1 oder A1 oder whatever im SAP, ist ja frei customizable. Das ist aber nicht notwendigerweise in Sync mit dem, was der Italiener haben will. Der will einen Natura-Code haben, der kennt N1, N2 oder Tipo Documento für den Dokumenttyp. Das gilt es also entsprechend zu mappen. Auch da gibt es wieder so die Tendenz, naja, jetzt können wir ja irgendwie das Document-Mapping schieben. So ein bisschen so wie im Fußball dann. Also wenn das Mittelfeld versagt und die Verteidigung auch, dann muss der Tormann ran mit der Blutgrätsche. Geht zwar prinzipiell, aber irgendwann gibt es eine rote Karte. Ist auch hier ähnlich. Idealerweise habe ich schon aus dem SAP saubere Stammdaten. Und dann, du hast es eh auch schon angesprochen, ich habe halt in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Zustellwege. Also das kann zum Beispiel PEPPOL sein, wo ich eine PEPPOL-ID brauche oder es könnte in Italien das SDI-System sein, wo ich ein Codice Destinatario brauche. Ja, wo halte ich denn das? Mhm. Ist das auch etwas, was schon aus den Stammdaten kommt, was der Fachbereich pflegen kann? Der ist ja dafür verantwortlich. Oder wird es irgendwo nachgelagert und erst in einem Mapping enriched? Wie gesagt, würde ich nicht empfehlen, aber sehen wir halt auch oft. Mhm. Das sind ein paar so diese Herausforderungen, wo es einfach gilt, die Hausübungen, die Hausaufgaben zu machen, um ready zu sein quasi für diese E-Rechnung.
Ja.
Jetzt habe ich, Frank, an der Stelle hier schon einiges erzählt zu dem ganzen Thema ganz generell E-Rechnung, wie lebe ich damit, was sind die Herausforderungen im SAP? Jetzt seid ihr ja von der Software und du im Speziellen absolute Cracks, wenn ich das so sagen darf, wenn es um das Thema Output-Management geht. Also wenn es darum geht, das Richtige aufs PDF drauf zu packen, das Richtige aus dem SAP heraus zu kriegen. Was sind denn aus deiner Sicht die Herausforderungen mit der E-Rechnung im Bereich Output-Management und SAP so ganz generell?
Also vielleicht mal ganz von vorn ein bisschen noch angefangen. Wir haben uns 2017, 2018 auch mit dem Thema schon beschäftigt, der E-Rechnung, wo wir jetzt nicht drüber gesprochen haben. Das ist ja das sogenannte Zugpferd-Format, wo es ja quasi darum geht, ein menschenlesbares Objekt, also ein PDF, zu erzeugen. Und in diesem PDF muss dann auch noch ein XML drinstecken. Das ist das XML, über das wir gerade gesprochen haben, also der elektronische Part. Und da gab es ja schon mal so im Jahr 2020 so einen Run, weil es dann auf Behördenseite eben, was du vorhin ja auch schon erwähnt hast, verpflichtend wurde. Und da haben wir auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Und ich kann eigentlich das wiederum bestätigen, was du gesagt hast, so Thema Mapping, das ist natürlich wichtig. Ich meine, in Deutschland ist es dann noch einfach, wenn ich nur mit einem Land zu tun habe. Das Steuerkennzeichen muss halt dann auf S für Standard Rate gemappt werden zum Beispiel. Aber andere Länder, andere Sitten heißt es immer so schön. Ja. Vielleicht muss ich das in einem anderen Land auf was anderes, wie du gerade gesagt hast, N1, N2 zum Beispiel mappen. Ne? Ja, ja. Also das bringt natürlich Herausforderungen mit sich. Und wenn ich mir die ganzen Länder so anhöre, die du schon aufgezählt hast, und wir sind wahrscheinlich ja immer noch bei weniger 10% aller Länder der Welt, die du erwähnt hast, dann ergibt sich dadurch natürlich eine ganz schöne Komplexität. Also ich muss da sozusagen ständig am Ball sein, um auch die Anpassungen, die dann ständig ja eigentlich auf uns zukommen werden, in verschiedenen Ländern auf dem Schirm haben. Ne? Und das wäre wiederum eine Frage eigentlich an dich. Wie geht ihr denn mit diesen ständigen Herausforderungen um, dass sich in verschiedenen Ländern halt Dinge ändern? Wie geht ihr davor?
Ja, ist ein guter Punkt, den du hier ansprichst. Wir haben hier eigentlich ein Problem, das der Informatiker hasst. Weil was hat denn der Informatiker am liebsten? Der Informatiker hat am liebsten klare Requirements. Wir alle wissen, dass das eine Illusion ist, weil der Fachbereich immer wieder neue Ideen hat oder Business Partner oder wie es auch immer genannt wird im Unternehmen. Bei der elektronischen Rechnung ist es noch schlimmer. Wir haben ein in der Tat sich bewegendes Ziel, gegen das wir arbeiten. Das heißt, wir sind zu irgendeinem Zeitpunkt fertig, weil wir es umgesetzt haben, zum Beispiel Italien 2019. Aber es wird sich ändern, weil der Gesetzgeber sich neue Themen einfallen lässt. Das sind Änderungen am Format, am Umfang der Datenfelder, die gesammelt werden oder auch, und auch das sehen wir, weitere Dokumenttypen, die erfordert. Und die einzige Möglichkeit, die du dazu hast, ist, diese Mandate laufend zu monitoren. Das geht, indem man entsprechend mit den Behörden in Kontakt ist, in den verschiedenen Arbeitsgruppen sitzt. Die suchen auch aktiv Kontakt zu den Dienstleistern, beraten sich auch mit denen und dieses Wissen dann sammelt und dann zentral an die Kunden weitergibt. Weil man hat ja nicht nur einen Dienstleistungsauftrag im Sinne von lass uns das umsetzen für den Kunden, Stichwort Brasilien oder Italien, sondern einen Auftrag auch in die Richtung compliant bleiben. Mhm. Und diese Infopflicht ist etwas, was wir auch proaktiv machen. Das heißt, wenn so eine Änderung kommt, Italien ist ein gutes Beispiel mit Esterometro, die das abgeschafft haben, das Cross-Border-Meldetool. Und fortan müssen auch alle Rechnungen über das Sistema de Intercambio gehen. Das war zum Beispiel eine große Änderung, wo man früh genug die Kunden informiert. Also nicht nur per E-Mail, weil das geht gerne unter, sondern auch nachtelefonieren. Leute, da kommt was in Zukunft, Eingangsrechnung wird verbucht, dann müssen wir nochmal einen Beleg erstellen und den an das SDI senden. Das ist natürlich kein Standard-MM-Prozess, wie denn auch. Weil normalerweise ist mit der Verbuchung FB60 und Ende. Und in dem Fall muss noch ein weiterer Beleg erzeugt werden. Aber das musst du ins Unternehmen tragen, das musst du in die Teams tragen, da musst du proaktiv informieren. Und das ist auch unser Anspruch hier als Dienstleister, diese Compliance auch immer zu sicherzustellen, auch laufend.
Also ich denke mal, das ist für euch schon eine große Herausforderung, da sozusagen am Ball zu bleiben und dann die Info noch geeignet weitergeben. Du hast gerade gesagt, E-Mail reicht da unter Umständen nicht und ist natürlich der einfache Weg wahrscheinlich, weil eine E-Mail ist schnell geschickt, aber wenn die Info da nicht ankommt, dann ist ja auch nicht geholfen. Lass uns doch mal kurz einen Blick auf die Lösung von SAP richten. SAP hat ja eine eigene Lösung sozusagen dafür. Kannst du da mal ein paar Worte dazu sagen?
Ja, genau. Wir haben es auch heute schon gehört und auch gestern. Die DAC, die Document and Reporting Compliance Lösung der SAP, die uns also hier hilft, E-Rechnungsanforderungen in den Ländern sicherzustellen und auch Reporting-Anforderungen in Richtung Tax-Reportings beispielsweise aus dem SAP abzudecken, ist, darf ich natürlich nichts anderes sagen am DSRG-Kongress, außer ist natürlich eine grundsolide Lösung, ist ja auch in der Tat, ist mir auch als Informatiker wichtig, da fair zu bleiben. ich muss mir immer die Frage stellen, was will ich denn als Unternehmen und was sind denn vor allem meine Herausforderungen und meine Voraussetzungen im Speziellen? DAC ist eine Lösung, die mal unmanaged ist. Das heißt, es braucht jemanden, der das customized, der das Ganze aufsetzt, der das betreut, der das in die Umsetzung bringt, der das monitort und der es am Ende dann, Stichwort compliant bleiben, auch sicherstellt, dass ich, wenn sich zum Beispiel etwas in Richtung Italien oder was Ähnliches ändert, hier am Ball bleibt und das umsetzt. Das heißt, das ist eine gute Lösung, wenn ich zwei Dinge im Haus habe. A, Manpower, die sich damit auskennt, die dieses Customizing machen kann, die sicherstellen kann, dass das Monitoring funktioniert und dass man auch compliant bleibt. Und zwei, auch das Know-how. Weil es reicht also nicht nur, hier ein paar Customizing-Einstellungen zu machen, das kennst du ja selber aus den unterschiedlichsten Modulen. Also wenn ich steuerlich unbedarft bin, sollte ich auch nicht im FICO herumrühren, in der Hoffnung, dass schon passt. Und ähnlich ist es auch hier. Und das ist eigentlich die zentrale Frage, die sich das Unternehmen stellen muss. Ist das etwas, das ich selber stemmen will und kann, oder gebe ich es an einen Dienstleister?
Okay, wie funktioniert denn jetzt in der Regel so eine Integration von dem Thema E-Rechnung in ein SAP-System? Und was gibt es da so für technische Herausforderungen vielleicht?
Ja. Ich glaube, du kannst prinzipiell so drei große Architekturkonzepte differenzieren. Den einen haben wir jetzt eh schon kurz angesprochen, das sind lokale Lösungen. Das ist also etwas, was direkt im SAP ist, wie die DAC, oder könnte auch ein lokaler Konverter sein, wo ich die Compliance in Richtung Ländern mit Hilfe einer eigenen Software übernehme, wo ich also selber dann dafür verantwortlich bin, für das Einrichten, für das Konfigurieren, für das Compliant bleiben. Die zweite Variante ist, ich gehe in Richtung Integration Platform as a Service. Das heißt, ich lifte sozusagen die lokale Lösung in Richtung Cloud. Ich bleibe aber nach wie vor bei denselben Herausforderungen. Jemand muss es betreuen, jemand muss sicherstellen, dass es compliant bleibt und jemand muss das Monitoring übernehmen. Oder die dritte Variante, ich nutze E-Rechnung as a Service, indem ich eben einen Dienstleister habe, dem ich immer dasselbe Format gebe. Und er kümmert sich um das Fulfillment, um die Anpassung, sollten sich Änderungen ergeben, kommt er proaktiv auf mich zu und vor allem auch das proaktive Monitoring. Wenn was stecken bleibt, informiert er mich proaktiv und ich weiß auch, was dann zu ändern ist. Das sind so die drei großen, sag ich mal, Architekturansätze. Auch da ist mir wieder wichtig, es ist weder der eine besser noch der andere schlechter. Es muss einfach passen für die Anforderungen, die das Unternehmen hat und die sind ja teilweise hochgradig unterschiedlich.
Mhm. Genau, also es ist mehr oder weniger eine firmenindividuelle Entscheidung, die da getroffen werden muss. Ist Manpower da, was du alle schon gesagt hast, ist Know-how da? Ist auch der Wille vielleicht da, weil es idealerweise haben die Menschen, die damit arbeiten, auch Spaß dran, damit zu arbeiten. Ja, ne? Das genau. Ist vielleicht eine Anforderung, die nicht immer gleich gesehen wird, aber finde ich auch irgendwie wichtig, dass es halt auch Leute betreuen, die da vielleicht auch ein bisschen Spaß dran haben. Ne? Welche Fehler sollte man denn vermeiden, wenn man E-Rechnungen jetzt ins System integrieren will? Was sind denn so typische Fehler vielleicht?
Ja, ich glaube, einer der zentralen Fehler ist, steckt auch schon so im Wort Team, also so oft abgekürzt, toll ein anderer macht's. Also Stichwort Ownership. Also wenn ich glaube, dass das Thema E-Rechnung eh der Meier aus der Beschaffung oder der Huber aus dem Vertrieb so nebenbei macht, wenn er gerade mal Zeit hat, dann mache ich es mit Sicherheit falsch. Das heißt, es braucht jemanden, der hier zentral den Hut trägt, den mit Stolz trägt auch und nicht nur so, weil er ihn halt tragen muss und der die Verantwortung für dieses Thema übernimmt und es abteilungsübergreifend auch zentral treibt. Und die Implikationen sind ja nicht nur rein aus Order-to-Cash oder Purchase-to-Pay-Sicht jetzt die Compliance an sich, sondern es ist ja auch ein übergreifendes Tax-Compliance-Thema, hat Implikationen jetzt auf eine Steuererfindung und Ähnliches. Da braucht es also jemanden, der dafür die Verantwortung übernimmt. Das eine ist der Prozess an sich. Es hilft nichts, das Ganze einfach nur vollkommen isoliert zu betrachten. Im Speziellen die Rechnung ist das Dokument, das im Order-to-Cash oder im Purchase-to-Pay meistens ganz zum Schluss kommt, nach einer Bestellung, nach einer Bestellanforderung oder nach einem Dispatch-Advice. Dann könnte man auch sagen, naja, das passt schon, das machen eh die Logistiker, da habe ich jetzt nichts mit zu tun. Wenn wir aber schauen in Richtung Türkei oder Indien oder Rumänien, wir haben immer mehr die Tendenz, dass die Behörden Datenhunger haben. Das heißt, der will auch wissen, was das Delivery-Dokument war. Und das ist auch etwas, was ich dem übermitteln muss. Weil wenn wir das typisch aus der MM-Seite betrachten, wenn ich heute eine Rechnungsprüfung mache, das Erste, mit was ich die Rechnung verschränke, ist, gibt es da eine Lieferung dazu? Und dann gibt es da eine Bestellung dazu und ja, hoffentlich gibt es auch eine Bestellanforderung dazu und passt das alles zusammen. Und nur dann kann ich Daumen hoch oder Daumen runter machen und sagen, naja, dunkel buchen oder nicht, vielleicht idealerweise. Und die Behörden gehen in eine ähnliche Richtung. Das heißt, für die Würdigung der Rechnung, ob die jetzt gültig ist oder nicht, Aktuell ist es das innerbetriebliche Steuerungsverfahren, so nennt man das im Tax-Audit-Sprech. Mhm. Aber da interessiert die Behörde natürlich auch die Lieferung dazu und vielleicht sogar mal die Bestellung. Das andere Thema ist der Prozess an sich. Die Rechnung wird typischerweise auch irgendwo in einem Workflow eingebettet sein. Das kann ein Ausgangsworkflow sein, wo ich 4-Augen-Kontrolle habe, bevor etwas rausgesendet wird. Das kann eingangsseitig ein Rechnungsworkflow sein, wo ich vorkundiere, freigebe etc. Auch da gilt es sicherzustellen, dass ich da eine tiefe Integration habe oder wenn es auch gar nichts gibt dazu, mir möglicherweise auch eine Lösung dahingehend überlege, weil möglicherweise ist bis jetzt alles im Papier geprüft worden, auch das ist nicht auszuschließen. Mhm. In einigen Unternehmen, das geht jetzt halt nicht mehr. Das Ding liegt elektronisch da im SAP, vielleicht als iDoc, vielleicht als anderer Datentyp und ich muss es elektronisch verarbeiten. Da brauche ich auch den richtigen Workflow. Und der letzte Punkt ist, es ist eine organisatorische Herausforderung, aber es ist auch eine technische. Das heißt, XML hast du schon angesprochen vorher, ich muss also das XML verstehen und ich muss auch den Zustellpfad verstehen. Das sind meistens RESTful Web Services oder SOAP WSDL Web Services, aber es braucht also jemanden, der diese Sprache spricht. Typischerweise sind es aber Dienstleister, die dann diese Übermittlung machen.
Welche Rolle spielt da jetzt PEPPOL? Du hast ja vorhin schon mal die PEPPOL-ID erwähnt, die quasi ja wahrscheinlich im Debitorenstamm Business Partner irgendwo dann abgelegt werden muss, sowas wie eine Telefonnummer vielleicht, wenn man sich so ein bisschen vorstellt. Ne? Welche Rolle spielt da PEPPOL und wie wird sich das voraussichtlich weiterentwickeln? Man weiß ja nie, wie es kommt, aber...
Ja, ist ein guter Punkt, den du hier ansprichst. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich ein riesen PEPPOL-Fan bin, insofern die Meinung dazu. Die Problematik, die wir heute haben, wenn wir mit Unternehmen interagieren, jeder hat unterschiedliche Anforderungen an den Prozess. Jeder hat leicht was anderes, was ausgetauscht wird. Wir haben zwar im Handel Edifact ERN.com, aber das, was die Edeka macht, ist leicht unterschiedlich, was das, was die Rewe macht, ist leicht unterschiedlich, was das, was Carrefour macht und hat nichts mit dem zu tun, was Walmart in den USA macht, weil das ist nämlich ANSI X12. Das heißt, ich habe ein hohes Maß an Heterogenität, was das Format betrifft und dann auch an den Zustellprotokollen AS2, X400, FTPS, SFTP und so weiter und so fort. Umgekehrt, jeder, wahrscheinlich der Zuhörer, hat ein Mobiltelefon. Und das Mobiltelefon hat eine dazugehörige Telefonnummer. Und nur mit diesen beiden Dingen kann ich jeden auf diesem Planeten anrufen und jeder kann mich anrufen. Und ich sage jetzt mal, ein Hello kriegt jeder noch über die Lippen. Also warum nicht so ein Konzept, das sich im People-to-Business, im People-to-People so bewährt hat, auch auf das Business übertragen? Und das ist genau die Idee hinter PEPPOL. Jeder, also der Sender und der Empfänger, wählen also einen Dienstleister, so wie den Mobilfunkanbieter. Wir nennen es halt PEPPOL Access Point. Und diese Access Points kommunizieren untereinander und übertragen eben nicht Sprachinformation, sondern XML-Dokumente, in dem Fall Universal Business Language, was ein akkordiertes und zentral vereinbartes Format ist. Mhm. Und die Telefonnummer, die wir beim Mobilfunk haben, ist eben die PEPPOL-ID. Und nur mit einem Zugang zu einem PEPPOL Access Point kann ich an jeden PEPPOL Dokumente senden und jeder kann an mich senden. Und das ist halt ein gewaltiger Sprung in die richtige Richtung, weil diese gesamte Abstimmung wegfällt. Jeder hat also im Rahmen des PEPPOL Registry Eintrags genau definiert, was er akzeptiert. PEPPOL BIS 3.0 zum Beispiel oder X-Rechnung 3.0 in Deutschland. Und ich weiß ganz genau, was ich wem senden kann und er wird es verarbeiten können. Das heißt, das macht die Arbeit auch für uns Dienstleister ungleich einfacher, weil auch viele sagen, naja, da werden ja die Dienstleister obsolet. Ganz im Gegenteil, jetzt haben wir endlich mal eine Zustellinfrastruktur und ein rechtliches Rahmenwerk, das uns das Leben einfacher macht. Und das entstand ursprünglich aus einem EU-Projekt, also es war ein Large-Scale Demonstrator, das stand mal für Pan-European Public Procurement Online. Aus eigener Erfahrung in der Forschung weiß ich, man muss dem Forschungsprojekt einen komplizierten Namen geben, sonst kriegt man kein Geld. Wahrscheinlich war es da ähnlich. Mittlerweile ist es ein eigenständiges Wort und es ist ein Verein nach belgischem Recht, eine Not-for-Profit-Organisation und ein absolutes Erfolgsmodell. Also die meisten Länder in Europa unterstützen PEPPOL. Wir haben es in den USA jetzt mit Diskussionen im Rahmen der DBNA, die sich auch so ein ähnliches Konstrukt überlegen und auch über Interoperability nachdenken. Wir haben es in Asien, wir haben es in China und in Australien, in Neuseeland und so weiter. Das ist ein richtiges Erfolgsmodell. Mhm. Und ich hoffe inständig, dass man auch in Deutschland in Richtung PEPPOL gehen wird, zu einem späteren Zeitpunkt. Mhm.
Klingt auf jeden Fall eben so, als ob es ein Standard werden muss, weil das Beispiel mit dem Telefon ist, glaube ich, ganz gut. Das kann sich jeder vorstellen. Ne?
Ja.
Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, soweit ich weiß, seid ihr einer der PEPPOL Access Points und ihr wisst dann sozusagen anhand der ID, welches Format der gerne hätte, also wenn du Empfänger und Sender
ganz genau
weißt. Ne?
Ja, korrekt. Anhand der PEPPOL ID kannst du einen Lookup machen. Diese zwei Konzepte heißen SML und SMP. Der SML sagt dir, wo der SMP-Eintrag liegt. Und im SMP-Eintrag kriegst du dann genau zurück, was sind die unterstützten Dokumenttypen, was ist das Zertifikat, damit ich die Kommunikation auch verschlüsseln kann, wenn ich es zu dir sende. Und das Ganze geht also quasi vollautomatisch. Und das ist ein Riesenvorteil, der hier entsteht.
Mhm. Ich glaube langsam, die hätten uns vielleicht an die Konzeption der E-Rechnung irgendwie ranlassen sollen, weil da hätten wir vielleicht nur einen Weg und ein Format, ne? Da wären wir wahrscheinlich schon einen Schritt weiter.
Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Also was die Politik entscheidet und was technisch intelligent wäre, muss nicht notwendigerweise zusammenpassen.
Ist leider so, ja. Jetzt lass uns mal noch einen Blick nach vorne werfen. Also wir sind ja hier auf dem DSG-Jahreskongress 2024. Wenn wir mal 5 Jahre nach vorne schauen, dann sind wir 2029. Eigentlich müsste jetzt ab 2028 in Deutschland jedes Unternehmen eine E-Rechnung verschicken und das andere Unternehmen empfangen können. Gehen wir einfach mal davon aus. Ja, wie fühlt sich das so an und welche Trends gibt es denn vielleicht sonst noch so, wenn wir mal so ein paar Jahre in die Zukunft schauen?
Ja, also 2028, mit 2028 muss die elektronische Rechnung verpflichtend verwendet werden dann in Deutschland. Das war ursprünglich mal in line mit dem, was man bei WIDA geplant hat, das ist verschoben worden jetzt, wahrscheinlich 2030 oder 2032, wenn Estland mal den Oppositionshaltung
Zustimmung gibt.
Genau, die Zustimmung gibt, wird also noch dauern. Wir können aber auf jeden Fall mal feststellen, die E-Rechnung wird das neue Normal werden. Also das ist nicht mehr die Ausnahme, das ist die Regel. Wir sehen es auch international, es ist auch keine Welle, die auf uns zukommt. Es ist in der Tat ein Tsunami, der hier entsteht. Und Stichwort jetzt China oder auch Länder wie die Türkei oder Indien. Der Hunger nach mehr ist da. Das heißt, wir werden auch nicht mehr nur die Rechnung betrachten können, sondern wir müssen uns auch über Lieferdokumente Gedanken machen und möglicherweise sind es auch dann in weiterer Folge weitere logistische Dokumente, die den Staat interessieren, um den Umsatzsteuerbetrug zu bekämpfen. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass die Länder, die jetzt dieses klassische Continuous Transaction Control, also CTC, eingeführt haben, dass sich dort das klassische periodische Reporting, Stichwort Umsatzsteuer, Voranmeldung und Ähnliches, nicht mehr brauche. Das heißt, diese klassischen USD-Meldungen oder SAFTI-Meldungen und so weiter, die werden dadurch abgelöst, was so definitiv ein Trend auch in die richtige Richtung ist, sage ich ja ganz ehrlich, weil ich eben Echtzeit-Reporting habe.
Ja, okay, also das heißt, wir werden uns wahrscheinlich 2029, wir haben vielleicht was geschafft, wenn ich jetzt auf Deutschland gucke, aber wieder steht an und es gibt wieder was zu tun, wenn ich das IT-Sicht vielleicht kurz beschreibe. Ne?
Ja, ganz genau. Plus wissen wir auch nicht, wie die weiteren internationalen Tendenzen sind. Die Vereinigten Staaten bewegen sich langsam in Richtung elektronische Rechnung. Das ist ein bisschen schwieriger. Man kann also kein E-Rechnungsmandat durchsetzen. Wenn Washington E-Rechnungsmandat sagt, dann schreien alle Kommunisten zurück. Insofern muss das von der Industrie für die Industrie kommen. Und das ist auch das, was man dort versucht, weil der Vorteil der elektronischen Rechnung ist auch jedem amerikanischen Unternehmen klar. Also, dass da keiner mehr Papier will oder PDF will, ist klar, aber ich brauche eben einen akkordierten Standard. Bei uns ist es Gott sei Dank wieder und die EN16931 wird sich zeigen, inwieweit man sich dann mit den USA aligned.
Oder? Ja. Okay, jetzt haben wir ja über PEPPOL schon gesprochen. Wie wichtig ist denn die Rolle generell so von Standards in dem Bereich?
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also für die Prozessautomatisierung braucht es Standards. Wir haben den Mobilfunk zuerst gehabt. Wenn wir GSM nicht hätten, dann könnten wir heute nicht in Japan anrufen und auch nicht in den USA. Gott sei Dank gibt's das. Dementsprechend brauchen wir auch so etwas im elektronischen Bereich, also was den Payload betrifft und was die API betrifft. Und es ist eigentlich PEPPOL der einzig sinnvolle Weg in diese Richtung. Es sind ein bisschen politische Tendenzen auch da, also Stichwort, was wird jetzt die DBNA Alliance in den USA machen, inwieweit möchte man PEPPOL auch in China sehen, also das ist man dann mitten in der Geopolitik, wenn ich so sagen darf, wenn ich es rein aus der Informatikbrille betrachte, ist das Architekturkonzept hinter PEPPOL das einzig sinnvolle und auch das zukunftsträchtigste und das am ehesten skaliert, das ist, glaube ich, das Wichtige.
Ja, okay. Was sind denn deiner Meinung nach die entscheidenden Faktoren für eine erfolgreiche Implementierung der E-Rechnung in Unternehmen?
Ja, wir haben es jetzt auch im Rahmen der Fragen schon ein bisschen gehört und ich glaube, es kommt immer wieder auf den einen Punkt zurück, es braucht Verantwortlichkeiten. Das heißt, es braucht jemanden im Unternehmen, der sich diesen Hut aufsetzt, der den Hut gerne trägt. Ich trage ihn irrsinnig gerne, aber ich mache halt auch nichts anderes als elektronische Rechnung, der das nicht als Belastung sieht, sondern als wirklichen Vorteil für das Unternehmen und es aktiv in den Order-to-Cash oder in den Purchase-to-Pay-Prozess hineinträgt. Wenn ich nicht mit dieser Einstellung herangehe, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht so einen Spaß an der E-Rechnung haben oder auch nicht die Vorteile nutzen. Und die Vorteile sind absolut da. Das zweite Thema ist Systeme up to speed bringen. Das klingt jetzt so in einem Podcast sehr einfach. Ja, bringt mal die Stammdaten in Ordnung. Aber gerade im Großkonzern, wir haben ja nicht nur eine SAP, wir haben zig SAPs. Wir haben in den verschiedenen Ländern ja vielleicht Business One, Microsoft Dynamics und sonstige Insellösungen. Auch die müssen entsprechend up to speed sein. Und wir brauchen eine geeignete Architektur. Also wir haben es vorhin gesehen, Integration Platform as a Service, lokale Lösung oder eine SaaS-Lösung mit der E-Rechnung as a Service. Auch da muss ich mir und dem Team tief in die Augen schauen, was ist denn da das Richtige? Und dann der letzte Punkt, ich brauche eine Vendor Selection auch, also den richtigen Dienstleister. Ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass man jemanden findet, mit dem man gerne und auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Das muss nicht notwendigerweise immer der Großkonzern sein, mit dem ich zusammenarbeite. Aber auch da ist die Entscheidung natürlich immer eine individuelle.
Mhm. Den Hut, den der jetzt jemand aufhaben sollte, ne? Ist es aus deiner Sicht jemand aus der IT oder eher aus dem Fachbereich? Wie würdest du das einordnen?
Ja, also vielleicht lassen wir mal so ein bisschen in die Historie schauen. Wo entstehen denn eigentlich die meisten Fehler im Bereich der elektronischen Rechnung? Und Tatsache ist, 80-90% aller E-Rechnungsfehler kommen aus dem Fachbereich. Es ist eine Tatsache. Es sind Stammdaten, die nicht gepflegt sind. Es sind Rechnungen, die doppelt ausgelöst sind. Es ist also kein IT-Thema. Und dementsprechend muss ich auch das Thema E-Rechnungseinführung zu einer Verantwortung von beiden machen. Das heißt, ich brauche den Buy-in vom Business, ich brauche den Fachbereich, ich muss dem die Sichtbarkeit geben, ich brauche selbstverständlich aber auch die IT für die Systemintegration. Später im laufenden Betrieb ist aber klar, der Finger in Richtung Fachbereich. Fachbereich ist für die E-Rechnung verantwortlich. Diese Änderungen, ja, da braucht es die IT für die Umsetzung, aber ownen, wie so schön auf Englisch heißt, tut es der Fachbereich.
Ja, würde ich auch so sehen, ja. Wenn wir mal noch so einen typischen Projektablauf anschauen, wie sieht er in der Regel aus? Also wenn ich jetzt vor der Einführung bin, wie gehe ich dann konkret vor?
Ja, also typischerweise, auch das, wir haben es ein bisschen angeschnitten schon, der erste Schritt ist eigentlich Readiness-Check. Bin ich als Unternehmen mit meiner Aufbauorganisation, mit meiner Ablauforganisation, mit meinen Prozessen überhaupt in der Lage, E-Rechnung zu leben? Also sprich, können die Systeme das? Aha, in Polen haben wir noch eine AS400, ja, kann die überhaupt mit der Außenwelt telefonieren oder kam da bisher alles als PDF aus dem Drucker? Erstmal der erste Schritt beispielsweise, wie sieht es international aus, wo habe ich schon Insellösungen möglicherweise aufgesetzt, das alles also unter einen Hut zu kriegen und eine Master Data Analysis durchzuführen, also Stammdatenabgleich und Analyse, das ist der erste notwendige Schritt. Wenn also diese Verantwortlichkeiten geklärt sind, wenn man eine Roadmap aufgestellt hat, Zuständigkeiten geklärt hat, dann ist der nächste Schritt Datenpunktsammlung, also ich brauche für die Rechnung, für die Erstellung des XMLs ja verschiedene Datenpunkte, die können jetzt aus dem Materialstamm kommen, die können aus dem Debitor, aus dem Kreditor, aus dem Businesspartner, was auch immer, oder vielleicht aus anderen Quellen kommen, Stichwort Z-Tabellen, die ich noch nicht habe, auch das gilt es entsprechend aufzugleisen. Und dann ist es ja nicht nur anstecken und das Licht leuchtet, sondern schon anstecken, aber dann müssen Rechnungstypen getestet werden, was hast du denn überhaupt, ich habe Anzahlungsrechnungen, Schlussrechnungen, Teilschlussrechnungen, Abschlagszahlungen, Gutschriften, Lastschriftverfahren etc. Auch das kann hochgradig unterschiedlich sein in den Ländern. Das muss ich vom Business abholen und dann in Anforderungen in die IT ummünzen und dann sauber testen. Mhm. Also testen, testen, testen ist das Um und Auf hier. Und am Ende, auch das ganz wichtig, der User Acceptance Test muss ja immer vom Fachbereich kommen. Die arbeiten ja tagtäglich damit und die kennen ja die verschiedenen Rechnungsvarianten. Dann habe ich ein Go Live. Auch das ist wieder eine gemeinsame Verantwortung zwischen IT, Fachbereich, aber auch Dienstleister, wenn ich eben einen habe. Mhm. Und wenn ich dann den erfolgreichen Go-Live hinter mir habe, laufendes Monitoring und proaktiver Support. Wenn mal was stecken bleibt oder eben auch, wir haben es ja zuerst gehört, laufendes und sich bewegendes Ziel sicherzustellen, dass wir da auch helfen, wenn sich was an den Mandaten ändert.
Ja, okay, spitze. Ich glaube, jetzt sollte jedem klar sein, dass da, ja, bisschen was zu tun ist, wahrscheinlich die nächsten Jahre, also vor allem durch den Druck in Deutschland, durch gesetzliche Vorgaben, aber auch international. Und genau, dass es da einiges zu tun und vielleicht auch zu definieren gibt, Informationen auch einholen, wer könnte so ein Partner zum Beispiel sein und wie will man vorgehen. Ne?
Ganz genau.
Okay, spitze. Danke, Philipp, für den Einblick. Ich glaube, wir haben viele Themen nur anreißen können, aber ich glaube schon, dass man damit weitergehen kann und wir hoffentlich einen Beitrag dazu leisten konnten, um Licht ins Dunkel zu bringen, wie man so schön sagt. Vielen Dank, Philipp.
Ja, ganz genau. Vielen Dank an dieser Stelle auch an dich, Frank, für die Gelegenheit hier und auch an die Zuhörer fürs Zuhören rund um die elektronische Rechnung. Wie du schon richtig sagst, bei Folgefragen, wir stehen selbstverständlich jederzeit zu.
Ja, klar. Okay, danke dir. Tschüss.
Danke, tschüss.
We Love Formulare. Der SAP Formular-Podcast wird produziert von der Software AG und der Educated Bytes GmbH.